So, wir reden übers Geld heute und über diejenigen, die uns das Geld zur Verfügung stellen. Seit mehr als 20 Jahren zahlen wir hier in Deutschland mit dem Euro. Den bekommen wir von der EZB, der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Aber das ist ja alles die sehr junge Geschichte unseres Geldes. Wir gehen heute sehr viel weiter zurück.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History mit Steffi Orbach.
Wir springen ins Jahr 1876. Am 1. Januar wurde die Deutsche Reichsbank gegründet, weil Deutschland erst wenige Jahre vorher zu einem Nationalstaat geworden war, dem Deutschen Reich. Und dieses junge Reich wollte auch sein Geld von einer Stelle überwacht wissen. Wie verlief die Gründung der Reichsbank? Was waren ihre Aufgaben und warum wurde sie wieder aufgelöst? Das wollen wir besprechen in dieser Folge von Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir loslegen, wollen wir noch was bekannt geben, denn bei uns gibt es demnächst ja was Besonderes.
Ja, und ich bin auch schon ganz aufgeregt, ehrlich gesagt. In 2 Wochen nämlich, ungefähr jedenfalls, am 16. und 17. Januar, findet im Deutschlandfunk ein Podcast-Festival statt, History Talks. Da geht es um eine Stunde History, der Rest ist Geschichte und so weiter und so weiter. Und dem kann man zuhören über die Deutschlandfunk-App. Ladet sie euch runter und wenn ihr sie schon habt, schaltet euch ein. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt zuhören und ihr könnt es euch abspeichern.
Macht das. Und jetzt springen wir zurück in den Januar 1876. Am 1. Januar wurde die Deutsche Reichsbank gegründet. Warum ausgerechnet an diesem Datum?
Naja, man muss da so ein paar Jährchen zurückgehen. Nicht so ganz weit, aber ein paar Jahre. Nämlich am 17. Januar 1871. Da wurde ja das Deutsche Kaiserreich im Spiegelsaal von Versailles mit einem sehr pompösen Akt aus der Taufe gehoben. Und da waren zum ersten Mal die deutschen Teilstaaten in einem eigenen Deutschen Reich vereint. Vorher hatten sie den Deutschen Bund gehabt. In dem waren aber auch nicht deutsche Staaten dabei. Und mit der Vereinigung dieser deutschen Territorien wurden natürlich auch gemeinsame Institutionen, gemeinsame Gesetze, Steuern und Abgaben notwendig und eben auch eine Bank, die dann über das gemeinsame Geld zu wachen hatte.
Diese deutschen Territorien oder Länder vorher, waren die denn vollkommen eigenständig?
Ja, sie waren vollkommen eigenständig, aber die Tendenz, sich zu vereinigen, die war im 19. Jahrhundert stärker geworden. Das Zeitalter des Nation Building brachte zum Beispiel Griechenland, Belgien oder auch Frankreich eine konstitutionelle Monarchie, also ein an Verfassung, Recht und Gesetz gebundenes Königtum. Und es gab handfeste wirtschaftliche Gründe, diese Kleinstaaterei, wie man das vorher nannte, aufzugeben, denn überall gab es Grenzen und Zollschranken, die Waren verteuerten und den Handel eben ausbremsten. Und jedes kleine Territorium hatte eigene Maße und manchmal sogar eine unterschiedliche Uhrzeit. Neben dem überall in Europa zu verspürenden Wunsch nach Nationalstaaten gab es also im Deutschen Bund große wirtschaftliche Interessen an einem geeinten deutschen Staat, der dann im Januar 1871 auch tatsächlich gegründet wurde.
Was war denn dann die neue Währung im Deutschen Kaiserreich?
Ja, das war die Mark. Das war eine Goldwährung. Das bedeutete, dass Münzen und Scheine einen Gegenwert in Gold hatten, den man jederzeit eintauschen konnte. Wenn man das mit heutigen Goldpreisen vergleichen würde und einen Anteil von 0,358 Gramm Feingold pro Münze zugrunde legt, dann war eine Reichsmark nach heutigen Vorstellungen knapp 40 Euro wert. Und das ist der Beginn des Mythos, der um die Mark entstand. Sie sei besonders stabil, garantiere immer hohe Kaufkraft und sei der Inbegriff einer florierenden deutschen Wirtschaft.
Wir sprechen ja heute über die Reichsbank. Welche Aufgabe hatte die denn eigentlich?
Naja, es war erstmal eine bedeutende nationale Institution und sie war geeignet, nationale Identität zu schaffen durch stabile Preise und hohe Kaufkraft. Deshalb unterstand sie zunächst einmal der Regierung. Ihre Präsidenten wurden durch den Kaiser ernannt und sie hatten dafür zu sorgen, dass die Umlaufmenge des Geldes der jeweiligen ökonomischen Lage angepasst war und dass Inflation und Preise nicht ausuferten. Und ganz wichtig, sie musste die bis dahin existierenden 7 unterschiedlichen Landeswährungen ablösen. Und das musste sie tun in einer Relation, die dem Wert der abgelösten Währung in Mark entsprach. Und die alten Währungen mussten eingezogen werden. Und das erklärt, warum zwischen der Gründung des Kaiserreichs und der Gründung der Reichsbank nochmal 5 Jahre vergingen.
Ja, also zum 1. Januar 1876, vor 150 Jahren, also da nahm dann die Deutsche Reichsbank ihre Arbeit auf. Grundlage war das von Kaiser Wilhelm I. erlassene Bankgesetz vom 18. März 1875. Aber das kannten die Protagonisten der Geschichte wohl nicht, die jetzt unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Armin Himmelrath erzählt.
Also, pass auf. Die Sache ist bombensicher. An der Jägerstraße haben sie zum Jahreswechsel eine neue Bank aufgemacht. Die Deutsche Reichsbank. Da gibt's Geld ohne Ende. Und in den ersten Tagen haben die noch nicht genug Wachpersonal. Jede Wette. Wir können da ohne Risiko heute Abend zuschlagen.
Mensch, Hugo, das klingt ja nach einem Paradies. Sowas gibt's doch nur im Märchen. Woher willst denn du das alles wissen?
Ja, hat mir einer gesteckt. Wer, das verrate ich natürlich nicht. Aber das soll die wichtigste Bank im ganzen Reich werden, hat der Kaiser gesagt. Ja, also haben sie auch das meiste Geld.
Genial, Hugo. Du bist einfach genial.
Genial, Hugo. Du bist einfach genial. Franz, hör auf, dem Bosso in den Arsch zu kriechen. Und jetzt hört mal zu, ihr beiden Genies. Glaubt ihr im Ernst, die gründen eine neue Bank, machen die Tresore und Keller voll und bewachen das nicht? Und ausgerechnet der größte Gartenlaubeneinbrecher von Charlottenburg, die Flitzpiepe Hugo, ist der Einzige, der diesen Tipp kriegt. Das stinkt einfach zum Himmel.
Aber wenn ich's doch sage, Lola, das ist ein todsicherer Tipp, garantiert.
Also ich glaub dir, Hugo. Lass uns das machen. Wir gehen da jetzt rein und holen uns die Kohle.
Dann hoffe ich aber sehr, dass ich deine Garantie nicht in Anspruch nehmen muss, Boss. Und natürlich lasse ich euch nicht hängen.
Ach, Lola, ich wusste nur, dass sie mich auf dich
verlassen. Quatsch nicht rum, Boss.
Dann mal los.
Wir sind drin. Und jetzt?
Ja, wir müssen in den Keller. In allen Banken lagern sie das Geld immer im Keller. Da muss der Tresor sein.
Das war ja lächerlich einfach. Aber hier gibt's nur Schränke. Noch nicht mal ein Tresor.
Ja, wo ist denn jetzt die verdammte Kohle?
Boss, hier ist nur Papier. Jede Menge Papier, aber keine Kohle.
Gib mal her, Franz. Schuldverschreibung. Hier nochmal, Schuldverschreibung. Und noch eine. Und hier Aktien, Anteilsscheine. Noch mehr Aktien. Leute, lasst uns abhauen, da stimmt was nicht.
Aber irgendwo muss das Geld auch sein. Wir suchen weiter.
So ein Mist, so ein verdammter Mist.
Himmel, Herrgott, wo haben die ihr Geld versteckt? Das kann doch nicht wahr sein.
Also, der Tipp war todsicher. Das war ein todsicherer Tipp, wirklich.
Kaiserliche Polizei, stehen bleiben! Das Haus ist so bestellt, ihr habt keine Chance.
Ja, ja, todsicherer Tipp, na klar, verdammter Mist.
Na wunderbar. Und dafür sitzen wir jetzt hier. Einbruch in die Reichsbank und nix als Papier erwischt.
Papier. Der Kaiser höchst selbst lässt Berge davon drucken und wir Dummköpfe rennen rein und glauben, es wäre Geld.
Aber die haben doch gesagt, das wäre die reichste Bank vom ganzen Reich.
Tja, reich an Schulden vielleicht. Schuldverschreibungen haben sie es genannt. Siehst du, Hugo, das ist die neue Zeit. Reich ist, wer genug Papier hat.
Also eigentlich haben wir ja nichts geklaut. Wir haben nur ein paar Schuldscheine umsortiert.
Na, vielleicht bedankt sich der Kaiser ja noch dafür.
Also ich verstehe das nicht. Früher hast du einen Sack Münzen gehabt und du bist reich gewesen. Jetzt sitzt du hier mit Aktienscheinen im Knast. Wenn das so weitergeht, haben sie bald gar kein Geld mehr. Nur noch Versprechen.
Vielleicht ist das ganze Deutsche Reich bloß ein großer Tresor voll Papier.
Ja, und wir die ersten Idioten, die versucht haben, ihn zu knacken.
Armin Himmelrath war das über einen ziemlich ernüchternden Einbruch in die Deutsche Reichsbank. Und wie genau die aufgebaut war, diese Bank, und wie da gearbeitet wurde, das bespreche ich jetzt mit Professor Dieter Ziegler. Er ist Wirtschaftshistoriker und hat an der Uni Bochum gearbeitet. Hallo, Herr Ziegler.
Guten Tag.
Herr Ziegler, was genau war die Zentralbank eigentlich?
Ja, also die Reichsbank, die ist in den 1870er Jahren gegründet worden. Dann hat man zunächst mal eine Goldwährung eingeführt, also die Markwährung. So, und dann brauchte man eine Weile, um zu überlegen, wie managen wir diese Währung, diese neue Währung jetzt. Und dann hat man sich entschieden, die Preußische Bank jetzt zur Reichsbank zu machen. Und die kriegte diese Aufgabe dann, diese Währung zu managen.
Das heißt, sie war an den Goldpreis gekoppelt sozusagen?
Ja, genau. Die Zentralnotenbank hatte damals zwei Funktionen. Das war erstens die Sicherung der Stabilität der Währung und zweitens war sie die Bank der Banken. Dazu muss man sich klar machen, dass Geld für die Menschen im 19. Jahrhundert was anderes war als für uns heute. Also bei uns heute ist es ja so, dass das Geld eigentlich für die normalen Menschen nur eine Verrechnungseinheit ist. Das heißt, es gibt Leute, die kaufen drei Brötchen beim Bäcker und zahlen das mit Plastikgeld.
Ja.
So etwas wäre im 19. Jahrhundert völlig undenkbar gewesen. Das Geld und darum die Bindung an das Gold. Das Geld muss immer auch einen materiellen Wert haben. Also wenn wir heute unsere 2-Euro-Münze angucken, der Metallwert dieser Münze, der ist ein paar Cent. Ja? Das hat nichts mit dem Wert zu tun, der da oben drauf steht. Mhm. Das ist hier anders. Das heißt, eine 20-Mark-Goldmünze, die enthält für 20 Mark Gold. Das heißt, man hat den gleichen Wert, der draufsteht, auch physisch in der Hand, wenn man so eine Goldmünze hat.
Spannend.
So, und das Ganze ist natürlich, wenn Sie größere Summen bezahlen müssen, müssen Sie ja mit Kisten voller Münzen durch die Gegend fahren. Das ist sehr, sehr dysfunktional. Deswegen gibt es die Banknote. Aber die Banknote ist für die Menschen damals kein Geld, sondern ist ein Geldersatz.
Okay.
Das heißt, auf jeder 100 Mark Banknote stand folgender Satz drauf. Die Reichsbank-Hauptkasse zahlt dem Einlieferer dieser Banknote 100 Mark. Das heißt, wenn ich jetzt zur Reichsbank nach Berlin gehe und ich lege eine solche 100 Mark Banknote auf den Tisch, dann habe ich das Anrecht, dafür 25 Mark Goldmünzen zu bekommen.
Ja.
Das müssen die auszahlen. Ja? So, und die Aufgabe der zentralen Notenbank ist nun, genügend Gold in den Tresoren zu haben, damit, wenn jemand kommt und eine solche Banknote dahinlegt, da auch sichergestellt ist, dass er dieses Gold auch gekriegt.
Das heißt, lagen in der Reichsbank dann wirklich ungeheure Mengen von Münzen?
Also theoretisch ist es natürlich so, wenn Sie jetzt mit ganz vielen 100-Mark-Scheinen kommen, dann haben Sie auch das Anrecht, einen Goldbarren zu kriegen.
Ja? Ja.
Also was da lag, waren vor allen Dingen Goldbarren, aber natürlich auch Goldmünzen. Aber es war natürlich viel zu wenig, um das wirklich, die umlaufende Menge wirklich auszahlen zu können.
Ja. Herr Ziegler, ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf die Reichsbank und auf die Aufgaben. Was waren denn die Aufgaben der Zentralbank?
Die Zentralnotenbank refinanziert die Kreditinstitute. In Deutschland haben wir eine Industrialisierung, die läuft ja in der Zeit noch, die sehr kapitalintensiv ist. Das heißt, eine Eisenbahnstrecke, die durch eine private Eisenbahngesellschaft gebaut wird, ist sehr teuer und bis der erste Zug fährt, das dauert Jahre.
Mhm.
Das heißt, wenn Sie das als Bank finanzieren, ist der Bank eigentlich klar, dass dieser Kredit sehr langfristig laufen muss.
Ja.
Das heißt auch, dass die Bank dann aber immer wieder auch kurzfristige Anlagen, also zum Beispiel Wechsel oder Staatsanleihen in ihrem Portfolio hat, die sie eben bei der Zentralnotenbank verkaufen oder beleihen kann.
Herr Ziegler, Sie haben uns jetzt sehr gut erklärt, wie die Reichsbank funktioniert hat, was Ihre Aufgaben waren. Ich würde jetzt gerne tatsächlich mal ein paar Jahre weiterspringen und würde gerne wissen, wie denn die Reichsbank verwickelt war in die Finanzierung des Ersten Weltkriegs.
Das ganze System funktioniert bis 1914 leidlich. Es gibt Nebenwirkungen, die sind nicht so schön, aber über die rede ich jetzt nicht. Das wird dieser zu kompliziert machen. 1914 ist es dann so, also als der Krieg dann beginnt, das weiß auch die Zentralnotenbank, da werden die Leute nervös. Und die werden ihre Konten räumen und werden zur Zentralnotenbank gehen und dort die Banknoten hinlegen und Gold haben wollen. Und das, wie gesagt, würde nicht funktionieren. Deswegen wird die Goldbindung aufgehoben. Das steht zwar auf den Banknoten nach wie vor drauf, aber der Gesetzgeber sagt, gilt nicht mehr. Krieg ist sehr teuer. Und vor allen Dingen muss die Wirtschaft umgestellt werden, also zivile Güter, die nicht unbedingt notwendig sind, die werden nicht mehr produziert und stattdessen werden Kapazitäten für Rüstungsgüter freigemacht. Das heißt, die Leute haben im Grunde viel zu viel Geld, weil viel zu wenig Waren für den täglichen Bedarf da sind. Und wie macht man das so, dass die Geldmenge da angepasst wird? Das kann man dadurch machen, dass man die Kaufkraft entzieht. Da gibt es eine Möglichkeit, nämlich die Steuern zu erhöhen.
Hm.
Wenn man das macht, läuft dann aber Gefahr, dass die Kriegsmüdigkeit sehr schnell einsetzt. Ja, die Leute wollen den Krieg nicht mehr, weil sie eben nicht mehr viel konsumieren können.
Ja.
So, die andere Möglichkeit ist, dass man die Leute dazu animiert, freiwillig nicht Steuern zu zahlen, aber Kriegsanleihen zu zeichnen. Das sind Staatsanleihen, die attraktiv verzinst sind und wo man das Geld, was man eben zwar hat, aber nicht ausgeben kann, weil es die Ware nicht gibt, dann eben Kriegsanleihen kauft. Die sagten, nach dem Siegfrieden werden wir alle schöne hohe Zinsen dafür kriegen und dann können wir uns ganz viel kaufen.
Ja, und das ist die Idee. Ist auch tatsächlich dann so passiert? Haben das die Menschen gemacht?
Nein, natürlich ist nicht passiert. Die haben ja den Krieg verloren. Hm. Also das funktioniert auch nur so lange, wie die Leute glauben, dass der Krieg gewonnen wird. Hm. Ja, weil sie sich sagen, also die Argumentation ist natürlich zu sagen, ja, wenn wir den Krieg gewinnen, dann müssen die Verlierer all die Schulden zahlen, die das Reich jetzt gemacht hat und natürlich die Zinsen auch und dann ist alles gut. So, aber in dem Moment, und das setzt etwa 1916 ein, in dem Moment, wo die Leute nicht mehr glauben, dass der Krieg gewonnen wird und damit also die Briten, die Franzosen, die Russen und so weiter nicht zahlen werden, da kauft man dann nicht mehr so viel Kriegsanleihen. Ja, sondern sieht zu, dass man seine überschüssige Liquidität irgendwie anders unterbringt. So, und gleichzeitig braucht das Reich aber immer mehr Waffen, weil sie eben immer mehr in die Defensive kommen. Und jetzt passiert es so, dass das Reich zwar weiter Anleihen ausgibt, diese aber nicht mehr vom Publikum gekauft werden, sondern die Banken bleiben drauf sitzen, sage ich mal. Und die dürfen nun bei der Zentralen Notenbank sich refinanzieren. Das heißt, die Reichsbank gibt dafür Geld raus, dass sie eben diese Anleihen von den Geschäftsbanken und Sparkassen und Versicherungen kaufen. Und damit beginnt dann die Inflation, die allerdings für die normalen Menschen nicht sichtbar ist, weil die gleichzeitig die Dinge des täglichen Gebrauchs rationiert werden. Würde man das nicht tun, dann würden die exorbitant hochschnellen und die armen Leute würden verhungern. Ja, weil alles Brot, Kartoffeln, alles so teuer wird. Das heißt, jeder kann also ein bestimmtes Quantum Brot für einen erschwinglichen Preis oder Kartoffeln oder auch ein bisschen Fett kaufen. Und wenn das nicht reicht, wenn man dann trotzdem hungert und das passiert, dann muss man eben auf den Schwarzmarkt und da sieht man dann die Inflation. Mhm. Wenn dann die Hamsterfahrten aufs Land gehen und man zu den Bauern geht und sagt, also ich brauche einfach 10 Kilo Kartoffeln. Ja, dann sind die Preise, die der Bauer dafür verlangen kann, exorbitant. Ja, meistens wird es auch gar nicht in Geld bezahlt, sondern in Naturalien, also goldene Uhren oder sowas. Und da sehen Sie dann die Inflation. Aber die entsteht eben dadurch, dass eben die Zentralnot, also die Reichsbank, eben diese Anleihen bei den Banken refinanziert hat und dafür eben immer mehr Geld ausgibt, die sie nicht hat, weil die Goldbindung existiert ja nicht mehr. Also wird das, was sie in der Schule gelernt haben, da wird die Druckerpresse angeworfen. Ja,
ja.
Genau, das ist der Punkt.
Professor Dieter Ziegler war das. Er ist Wirtschaftshistoriker und hat an der Uni Bochum gelehrt. Herr Ziegler, vielen Dank fürs Gespräch.
Okay.
Matthias, wir haben ja eben schon gehört von den Aufgaben der Reichsbank zu Beginn der Weimarer Republik. Eines der Hauptprobleme des Landes waren ja die Reparationen, die als Entschädigung für den Ersten Weltkrieg an die alliierten Sieger zu zahlen waren. Was bedeutete das denn für die Reichsbank?
Also wenn wir uns mal da hineinversetzen in die Banker, das war eine wirklich schier unlösbar scheinende Aufgabe, weil nämlich Geld, weil Gold und auch Anlagevermögen das Land verließen und für einen entsprechenden ökonomischen Niedergang gesorgt haben. Das führte absehbar in eine Katastrophe, was auch die Siegermächte des Weltkrieges erkannten. Deshalb gab es 1924 den Dawes-Plan, benannt nach einem amerikanischen Banker, nämlich Charles G. Dawes, der dafür 1925 den Friedensnobelpreis bekam und von 25 bis 1929 US-Vizepräsident des 30. Präsidenten Calvin Coolidge war.
Und was sah denn dieser Dawes-Plan jetzt vor?
Naja, erstmal geregelte und vor allem gedeckelte Reparationszahlungen, aber es bestand ja noch das Risiko der Währungsschwankungen. Und das sollte unter anderem mit einem neuen Reichsbankgesetz minimiert werden. Die Reichsbank war fortan unabhängig von der Regierung. Es wurde ein sogenannter Generalrat aus 14 Personen gebildet. 7 Deutsche und 7 Vertreter der Alliierten waren da drin. Und dazu gab es einige Handlungseinschränkungen für die Bank gegenüber der Regierung, zum Beispiel durch Kreditlimitierung.
Wir wollen jetzt mal näher auf eine wichtige Persönlichkeit der Deutschen Reichsbank eingehen. Einen der einflussreichsten Finanzexperten des 20. Jahrhunderts, den Präsidenten der Reichsbank, nämlich Hjalmar Schacht. Er war in dieser Funktion tätig von 1923 bis 1930 und dann nochmal von März 33 bis Januar 39. Beide Amtszeiten lagen also zwischen zwei Weltkriegen. Professor Christopher Kopper ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Bielefeld und er hat eine Biografie über Schacht geschrieben. Hallo, Herr Kopper.
Guten Tag.
Herr Kopper, was ist denn an diesem Menschen so interessant?
Er war sicherlich einer der bekanntesten und fähigsten Notenbanker seiner Zeit, aber auch jemand, der mit dem Nationalsozialismus paktierte. Er ist eine umstrittene Persönlichkeit. Seine Fähigkeiten stehen außer Zweifel. Er gilt als Opportunist, obwohl er in mehreren Punkten seines Lebens auch gerade nicht opportunistisch gehandelt hatte. Und interessante war, er wurde vom also Befürworter Hitlers während des Krieges zum Nazi-Gegner und war auch locker mit den Attentätern des 20. Juli verbandelt.
Lassen Sie uns doch erst mal vorne anfangen und auf die erste Amtszeit gucken von Hjalmar Schacht. Von 1923 bis 30 war die da. Was waren denn da Schachts Aufgaben bei der Reichsbank? Was hat er da erreicht?
Die erste Aufgabe war die Stabilisierung der deutschen Mark nach der Hyperinflation von 1923. Das gelang ihm. Die zweite Aufgabe war die Regelung der deutschen Reparationsschulden. Das gelang auch, aber nicht so gut, wie er sich das erhofft hatte. Und die dritte Aufgabe war die Finanzierung der Reichsfinanzen und die Verhinderung einer Überschuldung des Deutschen Reiches. Da war er mit der Reichsregierung im Clinch.
Was waren da die Probleme?
Probleme bei der Stabilisierung der Staatsfinanzen waren, dass natürlich auch die öffentlichen Haushalte nach 23 ordentlich investieren mussten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Problem war aber, dass es auf dem deutschen Kapitalmarkt fast kein Geld gab, weil natürlich auch die ganzen Bankguthaben entwertet waren und die Banken kaum Kredit geben konnten. Also musste man sich das Geld bei ausländischen Banken leihen. Und Schacht hat vorzeitig auf eine harte Sparpolitik gedrängt und wollte dem Reich, den Ländern und den Kommunen auch verbieten, ohne seine Zustimmung Kredite im Ausland aufzunehmen.
Wir haben eben schon gehört vom Dawes-Plan hier in dieser Folge. Wie ging denn Reichsbankpräsident Schacht mit diesem Plan um?
Schacht war zunächst für den Dawes-Plan. Er hat ihn ja auch selber mit den britischen, amerikanischen und französischen Reparationsgläubigern ausgehandelt. Aber der Dawes-Plan war ein Kompromiss, den das Deutsche Reich natürlich verbessern wollte. Erstes Problem war, die Reichsbank war nun teilweise international. In ihrem Verwaltungsrat, also im Aufsichtsrat, waren knapp die Hälfte Vertreter der ausländischen Gläubigerstaaten. Und das zweite Problem war, die Reparationslast fing erst langsam an, aber sollte dann innerhalb weniger Jahre bis auf 2,5 Milliarden Mark pro Jahr erhöht werden, was eine erhebliche Belastung für den Reichshaushalt, für die deutsche Wirtschaft darstellte. Und das wollte Schacht dann durch eine Neuverhandlung der Reparationen verbessern.
Wie würden Sie so seine erste Amtszeit insgesamt beschreiben, Herr Kopper? War das eine erfolgreiche Amtszeit, in der er da amtiert hat?
Ich würde sagen, sie war alles in allem erfolgreich. Er scheiterte zwar daran, das Deutsche Reich und vor allen Dingen das Reich und die Kommunen zu einer vorsichtigeren Schuldenaufnahme im Ausland zu drängen. Aber letztlich gesehen streiten sich Historiker heute darüber, ob das wirklich für die Verschaffung der Weltwirtschaftskrise so bedeutend war. Ich würde eher sagen, nein. Natürlich hat er dann 1928 auch darauf gedrängt, die deutschen Reparationen nochmal neu zu verhandeln. Das Ergebnis blieb hinter seinen Erwartungen zurück, aber das lag nicht an ihm, sondern das lag an den Vereinigten Staaten, die schon damals das Prinzip vertraten, America first. Problem war, dass die Vereinigten Staaten wiederum ihren früheren Verbündeten Frankreich und Großbritannien nicht die Schulden aus der Zeit des Ersten Weltkriegs erlassen wollten. Also mussten also auch diese Staaten hart bleiben bei den Schuldenverhandlungen in Den Haag, den sogenannten Young-Plan-Verhandlungen. Und die Folge war, dass also dann die Reparationsforderungen der Reparationsgläubiger dann auch nur viel weniger reduziert wurden, als es Schacht erhofft hatte und als er selber in der deutschen Öffentlichkeit Hoffnungen geweckt hatte.
1930 endete ja seine erste Amtszeit als Reichsbankpräsident. Warum ging die zu Ende, diese Amtszeit?
Er hat selber alles hingeschmissen. Er hatte den Young-Plan ausgehandelt, zunächst auch noch gegenüber der Reichsregierung als Erfolg verkauft, obwohl er wusste, mehr war nicht drin, es hätte mehr sein sollen. Und dann hat er sich öffentlich davon distanziert und auf dem Höhepunkt seiner Macht im März 1930 dann dem Reichspräsidenten erklärt, ich gebe das Amt zurück. Ich mache nicht mehr weiter.
Er kam ja dann zurück in den Job als Präsident der Reichsbank 1933. War das? Wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass er 1931 über ein Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank, einen Herrn von Staus, in Kontakt zu Hermann Göring geriet, dem zweiten Mann der NSDAP hinter Hitler, und sah da eine Chance, die Nationalsozialisten wirtschaftspolitisch zu beraten, sie auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs zu führen. Und er hatte große Hoffnung in die NSDAP und den Hitler gesetzt, weil er glaubte, dass die Deutschland besser regieren und vor allen Dingen auch das Ende der Reparationspolitik herbeiführen könnten. Tatsächlich hat er das schon die Weimarer Republik geschafft. Und ab 1932 hat er sich dann Hitler als Berater in Wirtschaftsfragen angedient und wurde auch gelegentlich von Hitler konsultiert. Und er ruft dann im November 1932 auch offen zur Wahl Hitlers und der NSDAP zum Reichskanzler auf.
Chaimer Schacht, wenn ich richtig informiert bin, hat ja innerhalb ziemlich kurzer Zeit auch persönlich einen großen Wandel vollzogen. Also seine politischen Ansichten haben sich ja, glaube ich, auch sehr einmal um sich selbst gedreht. Also er ist von einem Linksliberalen zu einem Rechtskonservativen geworden. Wie genau ist das passiert?
Das stimmt, er war bis 1925 Mitglied der liberalen und eindeutig pro-republikanischen Deutschen Demokratischen Partei. Und das war auch der Grund, weshalb er 1923 Reichsbankpräsident wurde und er die Unterstützung des Reichspräsidenten Friedrich Ebert hatte. Dann hat er sich mit den Liberalen entzweit. Also der Anlass war wohl, dass die Liberalen für eine Enteignung der deutschen Fürstenhäuser waren, die Schacht brüsk ablehnte. Und er ist aber politisch tendenziell dann weiter nach rechts gerutscht und fing schon 1928 an, sich in Positionen des rechten Flügels der konservativen Deutschen Volkspartei und der Deutschnationalen anzunähern. Und dann 1931 geriet er zunehmend freiwillig ins Fahrwasser der NSDAP, weil er glaubte, dass er dadurch wieder politischen Einfluss hinter den Kulissen ausüben könnte. Und 1933 ist er dann Hitlers Wunschkandidat für das Amt des Reichsbankpräsidenten.
Also der ist da aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, nicht reingerutscht, sondern er ist wirklich vollkommen überzeugt sozusagen zu den Nationalsozialisten übergewechselt.
Ja, er hat das aus Überzeugung getan und er hat sich das sicherlich also auch genau überlegt, was er da tat. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nur von Hitlers Charisma geblendet war. Es war das Kalkül, dass er als prominenter Notenbanker mit internationalem Renommee tatsächlich auch Einfluss auf den Kurs der NSDAP ausüben könnte.
Und Sie haben eben auch mal in einem Nebensatz fallen lassen, dass er die Ideen der Nazis gut fand. Also was fand er denn genau gut daran, an den wirtschaftlichen Ideen möglicherweise auch?
An den wirtschaftlichen Ideen fand er gut die Ausschaltung der Gewerkschaften, die die Nazis ja auch schon im Mai 1933 vollzogen hatten. Er hatte auch keine Bedenken dagegen, den Reichstag zu entmachten und praktisch per Ausnahmegesetz zu regieren. Er war also zu dem Zeitpunkt auch schon kein Anhänger der parlamentarischen Demokratie mehr. Das Dritte war, er befürwortete die Revisionspolitik des Versailler Vertrages. Das heißt, er wollte, dass das Deutsche Reich wieder aufrüstet und damit den Versailler Vertrag nichtig macht.
Was hat er denn dann in der zweiten Amtszeit, die war ja dann von 1933 bis 1939, bei der Reichsbank gemacht?
Als erstes hat er dann dafür gesorgt, dass die Finanzen für die Aufrüstung des Deutschen Reiches flossen. Das heißt, er hat Hitler angedeutet, dass er bereit ist, im großen Stil also auch die Aufrüstung des Deutschen Reiches über Reichsanleihen und über eine Schattenfinanzierung, über die sogenannten MEFO-Wechsel zu finanzieren. Es ist bekannt, dass er also meinte, das Deutsche Reich könnte in 5 Jahren 35 Milliarden Mark für die Aufrüstung ausgeben. Das war damals die gigantische Summe. Er war allerdings nicht auf der Seite der Nazis, wenn es darum ging, einen Krieg unmittelbar vorzubereiten. Er hatte also nicht vor, tatsächlich Krieg gegen Frankreich und Großbritannien zu führen.
War das dann auch der Grund, warum es zum Bruch kam mit den Nationalsozialisten?
Ja, es gab zum Bruch, weil er in seinem zweiten Amt als Reichswirtschaftsminister zunehmend von Hermann Göring an den Rand gedrängt wurde und Göring beispielsweise einige industrielle Aufrüstungsinvestitionen aus Mitteln des Reiches vornahm, ohne Schachts Okay zu haben. Zweite Problem war, dass also Schacht erkannte, dass die zunehmende Verschuldung zur Finanzierung der Aufrüstung einen immer größeren Geldüberhang produzierte. Das heißt, es gab mehr Geld als Ware und als Folge davon droht eine Inflation. Schacht sah darin eine große Gefahr für die Stabilität der Reichsmark und schrieb dann mit einigen Kollegen im Vorstand der Reichsbank zusammen Anfang 1939 einen Brandbrief an Hitler, in dem er vor den gefährlichen wirtschaftlichen Folgen dieses Aufrüstungskurses warnte. Und er dachte dann, er könnte Hitler vielleicht doch noch überzeugen, aber dann hat Hitler ihn zu sich bestellt und hat ihm gesagt, Schacht, Sie sind entlassen. Hm. Und Schacht hat er das nie für möglich gehalten. Immer gedacht, er sei für Hitler unentbehrlich.
Hm. Was wurde denn dann aus ihm?
Ja, Schacht wurde dann interessanterweise Minister ohne Geschäftsbereich. Das war eine Art also Scheinamt. Das war nur aus Schacht und einer seiner Sekretärin bestand. Hitler hatte wohl den Gedanken, Schacht irgendwann auch noch mal als Diplomat vielleicht gegen die Vereinigten Staaten einzusetzen, ihn zu reaktivieren. Aber er hat es nie getan. Ja, Schacht wurde dann guter Bekannter von Angehörigen des konservativen Widerstands gegen Hitler, des Diplomaten Ulrich von Hassell. und geriet auch in Kontakt mit einigen hitlerkritischen Generälen der Wehrmacht, wie dem Artilleriegeneral Lindemann. Und er war nicht in die Vorbereitungen des 20. Juni 1944 eingeweiht. Aber er hatte Kontakt zu einigen der Hitler-Gegner und wurde dann 2 Tage nach dem gescheiterten Attentat von der Gestapo verhaftet. Und dann kam er dann in sogenannte Schutzhaft ins KZ Ravensbrück, aber dann in einer Art prominenten Baracke, also nicht unter den gleichen üblen Umständen wie die übrigen Häftlinge.
Und er musste sich ja nach dem Krieg auch in den Nürnberger Prozessen aber verantworten, ne?
Ja, so war das. Also Schacht hatte ja gedacht, nachdem ihn die Amerikaner im Mai 1945 mit den Mitgefangenen zusammen in Südtirol befreit hatten, ist alles wieder gut. Aber die Amerikaner hatten dann eine Anklageschrift gegen ihn vorbereitet. Und er wurde im Hauptkriegsverbrecherprozess damit angeklagt. Wobei er wurde dann freigesprochen, denn er hatte weder Kriegsverbrechen begangen, noch hatte er einen Angriffskrieg vorbereitet, noch hatte er einen Angriffskrieg durchgeführt. Und die Tatsache, dass er die Aufrüstung finanziert hatte und auch einen Beitrag zur Machtübernahme der Nazis geleistet hatte, war ja im Sinne des alliierten Rechts ja auch kein Straftatbestand.
Professor Christopher Kopper war das. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Bielefeld und er hat eine Biografie über Hjalmar Schacht geschrieben, der 2-mal Präsident der Reichsbank war. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kopper.
Ja, gerne.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, Matthias, da kam ja der D-Mark eine besondere Bedeutung zu. Warum eigentlich?
Naja, die damaligen Zeitgenossen, also unsere Eltern und Großeltern, die verbanden mit der Währung nicht nur das Ende des Krieges, sondern eben auch den Beginn einer neuen und vor allem einer für sie besseren Zeit. Am 21. Juni 1948 wurde in den 3 Westzonen, die knapp ein Jahr später die Bundesrepublik Deutschland wurden, die alte Reichsmark abgeschafft und durch die deutsche Mark ersetzt. An diesem Stichtag erhielt jeder Einwohner der Westzonen 40 D-Mark. Und wer ein Reichsmarkkonto noch hatte, der konnte die Umstellung auf die D-Mark beantragen. Das wurde dann geprüft und in einem bestimmten Kursverhältnis auch umgestellt. Abgesehen von der sehr komplizierten Durchführung dieser Währungsumstellung bei Firmen oder Altgeldkonten, bei Aktien, bei Versicherungsguthaben und so weiter, hat die D-Mark nun tatsächlich Erstaunliches bewirkt.
Nämlich was?
Innerhalb eines Tages waren auf einmal die Schaufenster der Geschäfte wieder voll. Die Geschäftsleute, die spekulierten darauf, dass die Menschen ihre 40 Mark, die sie ja gerade bekommen hatten, wenigstens zum Teil wieder ausgeben. Auch wenn das nicht so geklappt hat wie erwartet, war die Währungsumstellung das entscheidende Ereignis auf dem Weg zum Neuanfang. Gleichzeitig wurden nämlich Bewirtschaftungsvorschriften aufgehoben und der Wirtschaftskreislauf, der begann Fahrt aufzunehmen. Am Ende stand dann das sogenannte Wirtschaftswunder, von dem alle profitiert haben. Natürlich die einen mehr, die anderen weniger, wie immer.
Und über den Mythos D-Mark will ich jetzt reden mit Frank Stocker. Er ist Redakteur bei der Welt, Finanzexperte und Sachbuchautor. Und er hat ein Buch geschrieben über den Mythos D-Mark. Hallo, Herr Stocker.
Hallo.
Herr Stocker, ich habe gelesen, dass laut Bundesbank noch mehr als 12 Milliarden D-Mark im Umlauf sein sollen. Wie viel haben Sie noch zu Hause?
Da müsste ich jetzt nachgucken, aber es sind schon noch einige. Ich habe damals bei der Umstellung natürlich von jeder Münze mir eine aufgehoben und dann noch ein paar Scheine, glaube ich, habe ich auch noch. Also vielleicht sind es 10, 15 Euro oder so.
Aber 12 Milliarden, das ist ja richtig, richtig viel Geld. Wo ist das alles?
Naja, vieles dürfte irgendwo vergraben sein, verschollen sein, vielleicht auch im Ausland. Also die D-Mark war ja dann auch viel im Ausland in Verkehr in den letzten Jahren. Deswegen, das dürfte auf der ganzen Welt verborgen oder versteckt sein, nehme ich mal an.
Was meinen Sie mit versteckt? Warum ist das versteckt?
Also versteckt und nicht mehr wiedergefunden. Also vielleicht haben es alte Leute irgendwann mal irgendwo im Haushalt versteckt, sind dann verstorben und die Nachkommen haben es nicht gefunden. Also nicht versteckt in dem Sinne, dass jemand das immer noch hütet.
Also sollte man, wenn man ein altes Haus kauft, immer mal unter die Holzdielen vielleicht gucken, ob da nicht noch ein bisschen was liegt.
Kann nicht verkehrt sein.
Ja. Gucken wir doch mal auf den Anfang der D-Mark. 1948 wurde sie eingeführt in 3 Westzonen. Wie hat denn damals die westdeutsche Bevölkerung auf diese neue Währung reagiert? Wie haben die das angenommen?
Also ganz am Anfang extrem positiv, denn diese Einführung, das war eine riesige Erfolgsgeschichte. Man muss dazu wissen, in den Jahren davor, also seit Kriegsende, herrschte in Deutschland immer noch Kommandowirtschaft, so wie das die Nazis in den Kriegsjahren eben eingeführt hatten. Das sprich, Preise waren festgelegt, die Warenverteilung, die Produktionsmittelverteilung war organisiert und schlecht organisiert. Deswegen gab es vor allem Tauschwirtschaft, Schwarzmarkt und so weiter, Hunger, Not, Chaos, um es mal in 3 Wörtern zusammenzufassen. Mit der Einführung der D-Mark hat sich das über Nacht gewandelt. Plötzlich gab es wieder alle Waren, alles war verfügbar, alles war zu kaufen. Und das hatte aber nicht nur damit zu tun, dass eben eine neue Währung, die D-Mark, eingeführt wurde, sondern dass gleichzeitig Ludwig Erhard, der damals Wirtschaftsdirektor der Westzonen war, die Wirtschaft freigegeben hat, also diese Kommandowirtschaft abgeschafft hat, die Preise freigegeben hat. Und dadurch kam es über Nacht eben zu vollen Schaufenstern, wie wir das auch aus den Bildern kennen. Allerdings hatte das eben auch eine andere Folge. Die Preise sind dann in den Wochen und Monaten danach drastisch gestiegen, haben sich teilweise verdoppelt, verdreifacht. Und gleichzeitig galt aber ein anderes Element der Kommandowirtschaft weiter, nämlich die fixen Löhne. Also die Preise stiegen, die Löhne durften aber nicht steigen und dadurch kam es dann mit der Zeit zu immer mehr Unmut in der Bevölkerung. Im November 1948 gab es dann sogar einen Generalstreik, bei dem die Gewerkschaften gefordert haben, diese Freigabe der Preise wieder abzuschaffen, zur alten Kommandowirtschaft zurückzukehren. Also es stand da spitz auf Knopf für die D-Mark. Allerdings das Glück für Erhard und letzten Endes auch für die Bundesrepublik war, dass kurz danach schon dieser Preisauftrieb aufhörte, sich die Preise eben eingependelt hatten und Erhard dann auch dieses Lohnanstiegsverbot aufgehoben hat. Und dadurch begann dann eigentlich erst die richtige Erfolgsgeschichte der D-Mark und dann wurde sie auch wirklich komplett von der Bevölkerung angenommen.
Um die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik im Verhältnis zu anderen Volkswirtschaften abzubilden, wurde ja die D-Mark sehr oft aufgewertet. Wie sehen Sie das?
Also das Problem von Beginn an der D-Mark war, dass sie ständig unterbewertet war. Das war am Anfang auch gewollt, auch von den anderen Nationen gewollt, denn die deutsche Wirtschaft war natürlich nach dem Krieg sehr schwach, ein sehr schwaches Glied im Gefüge der westlichen Wirtschaftsnationen. Deswegen musste sie aufgepäppelt werden und es gelang dadurch, dass die Währung unterbewertet war, dass die deutschen Unternehmen exportieren konnten und in dieser Zeit begründet sich letztlich auch dieser Exporterfolg der deutschen Unternehmen. Irgendwann wurde das aber natürlich zum Problem für die anderen Länder, denn die wurden nach und nach dann mit deutschen Waren geflutet. Und das führte dann dazu, dass es dann mehr und mehr Abwehrreaktionen gab. Das gab dann auch teilweise wirklich unschöne diplomatische Verwicklungen. Auch in der Presse wurde das immer wieder hervorgebracht. Der Daily Mirror, eine englische Zeitung, hat 1957 mal einen Artikel gebracht, der unter der Überschrift stand Deutschland erwache, also wo so bewusst so ein Nazi-Slogan aufgenommen wurde. Und da wurde dann im Text die Frage gestellt, wie geht es den Herren der Gasöfen? Ihnen geht es prächtig, ihre Schatullen sind voll, weil eben Deutschland inzwischen sehr viel hohe Devisenreserven angehäuft hatte. Also auf diesem Niveau spielte sich das ab. Auch diplomatisch wurde da echt mit harten Bandagen gekämpft. Die US-Regierung hat irgendwann sogar mal in Frage gestellt, ob sie noch den Schutzschirm, den militärischen Schutzschirm über Deutschland, Westdeutschland halten sollte, wenn Deutschland nicht endlich aufwertet. Und deswegen musste die deutsche Regierung dann letztlich auch nachgeben und die Währung immer wieder aufwerten lassen. Dazu muss man wissen, im damaligen Währungsgefüge waren die Währungen nicht frei handelbar, sondern die Währungsrelationen waren fixiert. Deswegen galt zunächst in den ersten Jahren, $1 war genau 4,20 Mark wert, also nicht mehr und nicht weniger. Das wurde dann nach und nach eben angepasst. Die D-Mark wurde immer stärker aufgewertet. Das gab teilweise dann Probleme für die deutschen Unternehmen, mit denen sie aber dann ganz gut zurechtkamen. Und es führte aber vor allem dazu, dass die D-Mark eben weltweit als eine extrem starke Währung galt, die immer wieder aufwertet und dadurch eben zu einer extrem mächtigen Stellung letzten Endes auch heranwuchs.
Es gibt ja hier und da immer wieder die Forderungen, den Euro abzuschaffen von einigen Parteien und die D-Mark zurückzuholen sozusagen. Wie würde denn eigentlich die D-Mark heute dastehen?
Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber man kann sich der Antwort annähern, indem man mal schaut, wie die Schweiz heute dasteht, die ja eine eigene Währung nach wie vor hat, die aber in den letzten Jahrzehnten zu so einer Art Fluchtpunkt geworden ist. Also immer dann, wenn es Probleme gab, insbesondere während der Euro-Krise, sind die Menschen in den Schweizer Franken geflüchtet, was eben dazu geführt hat, dass diese Währung extrem aufgewertet hat und es der Notenbank nur mit größten Anstrengungen gelungen ist, das einigermaßen zu begrenzen. Ähnliches würde wahrscheinlich mit der D-Mark heute passieren. Die war ja schon in den 80er und 90er Jahren die zweitwichtigste Währung der Welt. Und schon damals galt, die Bundesbank als die eigentliche währungspolitische Herrin ganz Europas. Wenn die Bundesbank damals die Zinsen erhöht hatte, dann mussten alle anderen Notenbanken in Europa folgen. Wenn sie es nicht gemacht haben, selbst wenn es die Wirtschaft, deren Wirtschaft nicht vertragen hat, wenn sie es nicht gemacht haben, wäre sofort eine Flucht in die D-Mark aus der anderen Währung eingesetzt. Sprich, die D-Mark wäre heute wahrscheinlich ein Hegemon in Europa, ein währungspolitischer Hegemon, die Bundesbank mit dazu. Und ob sowas Deutschland unbedingt gut tun würde, wenn Deutschland eine hegemoniale Macht in währungspolitischen Fragen in Europa hätte, das wage ich zu bezweifeln. Denn das würde wahrscheinlich zu starken politischen Problemen in Europa führen. Deswegen wahrscheinlich wäre es keine gute Alternative, wenn wir die D-Mark hätten. Die wäre einfach zu stark und zu hegemonial in Europa heute.
Ihr Buch heißt ja Mythos D-Mark. Worin besteht eigentlich dieser Mythos?
Also der besteht einerseits natürlich in diesen Bildern, die am Anfang bei der Einführung entstanden sind, diese plötzlich vollen Geschäfte und dieser radikale Wandel von Hunger und Chaos, der davor herrschte, zu plötzlich Anfang vom Wirtschaftswunder. Dadurch entstand so der Mythos, als hätte das die D-Mark alleine geschafft, aber das war ja nicht der Fall. Es waren vor allem die Wirtschaftsreformen von Ludwig Erhard, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, die das vorangebracht haben. Aber die Menschen haben es natürlich mit der D-Mark verknüpft. Gleichzeitig hat diese ständige Unterbewertung der D-Mark, die ich ja erwähnt habe, dazu geführt, dass eben Deutschland eine starke Exportnation wurde. Und spätestens in den 70er Jahren, dann in den 80er Jahren, wurde die D-Mark eben auch international so wichtig, die wurde zur zweitwichtigsten Währung der ganzen Welt, dass sich viele da das auch mit Stolz an die Brust geheftet haben als Erfolg Deutschlands, Westdeutschlands damals. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass es nach dem Krieg wenige identifikationsstiftende Elemente gab. Also man konnte ja nach dem Krieg schlecht stolz auf die deutsche Fahne, auf die deutsche Armee oder auf die deutsche Geschichte vielleicht sogar sein. Deswegen gab es quasi eine Alternative. Einerseits entstand damals dieser Mythos der deutschen Nationalmannschaft mit dem Wunder von Bern 1954, Gewinn der Weltmeisterschaft. Und das andere Element war die deutsche Währung, die D-Mark, die als alternatives sinnstiftendes Element entstehen konnte, was dann in der westdeutschen Gesellschaft eben sehr stark getragen hat.
Würden Sie sagen, dass die Einführung des Euro ähnlich positiv besetzt ist?
Sicher nicht. Also das merkt man ja in den noch heute teilweise vorhandenen Bedürfnis, die D-Mark zurückzuholen. Also das war eher eine technische Umstellung. Ich glaube, so haben es die meisten wahrgenommen. Sicher nicht mit einem Mythos behaftet. Für viele vielleicht sogar eher mit einem negativen Mythos. Es gibt dann diese Teuro-Idee, dass eben mit dem Euro alles teurer wurde, was statistisch nicht der Fall war, was man nachweisen kann, aber was sich natürlich gehalten hat. Aber Mythos ist damit sicher nicht verbunden.
Frank Stocker war das. Er ist Redakteur bei der Welt, Finanzexperte, und er hat ein Buch geschrieben über den Mythos D-Mark. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Stocker.
Danke ebenso.
Matthias, ich habe es gerade auch schon mit Herrn Stocker besprochen. Viele Deutsche hängen ja der D-Mark noch nach. Manche wünschen sich auch, dass wir die D-Mark wieder bekommen. Und es gibt auch die Überlegung bei der AfD zum Beispiel, aus der Währungsunion, also dem Euro, auszusteigen und zur nationalen Währung, also zu unserer D-Mark von damals, zurückzukehren. Was hältst du davon?
Nichts. Ganz einfach nichts. Die deutsche Volkswirtschaft ist nämlich eng verbunden mit den Staaten der Eurozone und jede Trennung dieser Verbindung, die erhält wirklich enorme Sprengkraft. Die D-Mark würde wegen der starken ökonomischen Stellung der Bundesrepublik andauernd aufgewertet werden müssen, was die Exporte erschwert und verteuert. Die deutsche Wirtschaft warnt vor katastrophalen Folgen. Hohe Arbeitslosigkeit, explodierende Sozialkosten und höhere Staatsschulden. Das alles wäre wirtschaftlicher Selbstmord mit Ansage. So warnen jedenfalls die Experten. Und ich finde, wir können auch mit dem Euro eigentlich sehr zufrieden sein. Er ist stabil und er gilt in der Welt als eine der stabilsten und vertrauenswürdigsten Währungen. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass mit dem Euro alles teurer wird. Das Gefühl kannten unsere Großeltern mit der D-Mark in der Tasche übrigens auch.
Apropos Großeltern, ihr habt ja eben gehört, 12 Milliarden D-Mark sind noch irgendwo im Umlauf. Und falls ihr im Haus eurer Großeltern noch ein paar Tausender unter den Dielenbrettern findet, die könnt ihr kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank umtauschen oder sogar per Post über die Bundesbankfiliale in Mainz zum Umtausch einreichen. Eine Frist für diesen Umtausch gibt es nicht und der Wechselkurs, der ist mit der Euro-Einführung festgeschrieben worden damals. Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro. Das war eine Stunde History über die Gründung der Deutschen Reichsbank. In der nächsten Sendung, da geht es um die Unabhängigkeit des Sudan am 1. Januar 1956. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.